Thomas.
Yo, Wolfgang, was geht ab?
Thomas.
Let's fucking lose it. Get out of your mind, Wolfgang.
Was ist das? Das ist eine Referenz auf...
Das ist ein Lied. Wolfgang, ich habe dir gerade im Off gesagt, lass mal so richtig enthusiastisch in die Folge starten, Wolfgang. Und du sitzt hier wieder, als wärst du gerade aus der Opiumhöhle in Stuttgart gekommen.
Also hört sich gar nicht so schlecht an.
Ja. Oh, glaubst du, es gibt eine Opiumhöhle in Wolfgang, in Stuttgart?
Nee, glaube ich nicht. Das ist die falsche Zeit. Das falsche Jahrzehnt für das falsche Jahrhundert.
Okay.
Wusstest du, dass Hongkong ein kleines Fischerdorf war und erst zu der Stadt geworden ist, die sie heute ist, da zwei britische Familien, die den kompletten Opiumhandel kontrolliert haben, so viel Einfluss hatten, dass sie zusammen mit der britischen Armee Hongkong eingenommen, übernommen haben und dann aus dem kleinen Fischerdorf eine große Stadt gemacht haben, die dann vor gut 20 Jahren wieder im Rahmen dieses Deals zurückgegeben wurde an China.
Ja. Einfach so krass viele Fakten gedroppt, aber immer noch mit der vorangegangenen Fragestellung, wusstest du, und dann einfach nur antworten mit ja. Wolfgang, wusstest du, dass Taiming keine Stadt in China ist?
Was ist Taiming?
Taiming, mein Freund. Und aufgrund von Taiming habe ich heute leider nur... Da habe ich halt leider nur 25 bis 30 Minuten Zeit,
sehr
weil
schön.
Timing-technisch habe ich, man kann auch, ich kenne auch noch die schwäbische Version für dich, Wolfgang. Wusstest du, dass Rabat keine Stadt in Marokko ist?
Sehr schön. Ja. Beide habe ich noch nie gehört.
Wirklich
das nicht. Konzept beider Witze kannte ich noch nicht. Das freut mich.
Okay. Rabat? Rabat, das ist doch eine Stadt in Marokko. Weil sonst sagt mir Rabat erstmal gar nichts. Wolfgang Unsold, schwäbischer Personal Trainer.
So, sollen wir mal heute zur Ausnahme direkt mit was Technischem starten?
Exactly, my brother from another. Dann entweder startest du oder starte ich.
Ich starte.
Starte.
Und
Startung,
zwar,
Achtung, jetzt Startung sofort, los.
Thomas.
Wolfgang.
Du als Therapeut, wenn zu dir eine Frau kommt, postpartum, 2, 4, 6, 8 Wochen. Und sie hat die Bitte, dass du quasi unterstützt, dass sie so schnell wie möglich wieder körperlich leistungsfähig ist.
Ja.
Wie gehst du vor?
Also erstmal muss man vielleicht mal klären, postpartum heißt, die hat gerade entbunden.
Ja.
Ist jetzt vielleicht nicht jedem geläufig. Also
ja.
Genau, die Frau hat gerade ein Kind geschmissen. Und möchte wieder loslegen. Es kommt immer darauf an, in welchem Zustand die sind. Meine allererste Empfehlung wäre, Achtung, und das ist die beste Empfehlung, die ich geben kann, bitte such dir einen Therapeuten oder eine Therapeutin, die darauf spezialisiert ist. Meine ich ernst. Ich bin großer Freund von Spezialisierung. Und das habe ich jetzt, ich hatte am Wochenende, hatte ich auch das zweite Basisseminar. Und ich sage dann auch zum Beispiel, Was ganz häufig bei uns ist, wenn jemand zum Beispiel, wir haben Fußballer und die haben eine Kreuzbandreha oder haben Kreuzband gerissen und dann sagen sie, ey, ich möchte die Reha bei euch machen, weil ich bin schon eh regelmäßig bei euch und ich bin super zufrieden und dann ist immer meine Empfehlung, mach die Reha am besten woanders, weil es gibt Reha, also jetzt, ich sage jetzt mal im Profisportbereich, eine normale Kreuzbandreha, yo mai, aber wenn du ein Profisportler bist und du hast echt Zeit und hast nichts anderes zu tun, außer 6, 7 Stunden Reha zu machen, geh in ein Reha-Zentrum, mach dort die Reha, aber, und jetzt kommt der Punkt, kommt danach unbedingt zu uns, weil das Trauma und die funktionellen Probleme, die sind zu 100% noch drin und die müssen wir rausnehmen, weil sonst die größere Gefahr besteht, dass wieder eine Reruptur oder so stattfindet. Und das ist, ich habe so viele Sportler gehabt, die nach Kreuzbandoperationen zu uns kamen, die nach Meniskus- oder Innenbandläsionen zu uns kamen und ich weiß ganz genau, welche funktionellen Probleme immer da sind, welche, ich weiß nicht warum, niemand schaut die sich so richtig an. Und diese Probleme sorgen dafür, dass es halt viel früher zu einer neuen Verletzung oder Reruptur kommt. Und genauso würde ich auch in diesem Fall handeln. Ich bin großer Freund von Spezialisierung. Ich würde wahrscheinlich nicht zu dir kommen und sagen, Wolfgang, bitte schreib mir einen Crossfit-Plan. Ich weiß, dass du das gut machen würdest, aber es wäre besser, wenn ich zu einem Crossfit-Experten gehen würde. Und genauso ist es, wenn du eine gute italienische Pizza oder wenn du eine Pizza essen möchtest, dann gehst du vielleicht nicht zu einem Restaurant. In Darmstadt gibt es eins, ich habe es gerade überlegt, ich sage, glaube ich, aus rechtlichen Gründen den Namen nicht. Das bietet Indisch, Sushi, das bietet Pizza, das bietet Burger, das bietet Schnitzel an.
Und auch Thai.
Und auch Thai, ja wirklich, also ich weiß nicht, ob ich dir mal ein Foto davon geschickt hatte. Und da hat wohl jemand gedacht, naja, je breiter meine Zielgruppe ist, desto besser, weil dann findet ja theoretisch jeder was. Aber tatsächlich, wenn du eine gute Pizza essen willst, dann gehst du am besten zum Italiener. Und wenn du eine richtig gute Pizza essen willst, gehst du in eine italienische Pizzeria, die im Optimalfall nichts anderes macht. Und deswegen, ich kann dir jetzt gleich, wir können jetzt gleich ein bisschen fachlich drüber reden, aber wenn du mich so fragst, wäre für jeden Patienten meine Antwort, nimm dir eine Hebamme, nimm dir einen Therapeut, eine Therapeutin, die auf die Rückbildung spezialisiert sind und komm dann, wenn die Rückbildung abgeschlossen ist, unbedingt zu uns, weil wir müssen uns auf jeden Fall Kreuzbein, Becken, Steißbein, wir müssen uns die Lendenwirbelsäule anschauen. Das sind Dinge, die machen auf jeden Fall Sinn, aber vorher bitte zu einer Expertin. Was hältst du von dieser Einstellung, Wolfgang?
Sehr gut, sehr gut. Die größte Frage, die mir dann kommen würde, wenn ich in der Situation bin, ist, wie finde ich einen Experten? Und mein zweiter Umkehrschluss war, wenn ich nicht einfach jemanden finde, der tatsächlich Experte ist, was würdest du machen, wenn ich trotzdem zu dir komme?
Okay, ich würde versuchen, die schräge Bauchmuskulatur würde ich versuchen zu aktivieren. Die gerade Bauchmuskulatur ist häufig nicht so einfach. Und dann würden wir erstmal gucken, wie ist der aktuelle Stand. Das gibt ja wirklich von bis, gibt es da Krankheitsbilder oder beziehungsweise Krankheitsbilder. Es gibt Instabilitäten von bis. Also das ist, das kann man gar nicht pauschal sagen. Man muss immer gucken, wo ist die einzelne Person? Hat sie noch Schmerzen? Hat sie keine Schmerzen? Kann sie den Beckenboden schon benutzen und ansteuern, kann sie das nicht. Würde man dann gucken, welche Übungen man individuell mit der Person erarbeitet. Aber wie gesagt, meine Empfehlung wäre immer, such dir einen absoluten Experten oder einen Experten. Ich bin mir auch sicher, also ich habe mich mit dem Thema jetzt nicht viel beschäftigt, aber dass es im Internet da auch sicherlich gute Videos gibt zur Eigenübung, weil das ja dann doch ein mehr oder weniger Standardthema ist. Aber ich finde, die meisten Leute werden ja von der Hebamme begleitet, die haben da schon so ein Netzwerk. So wie Fußballprofis ein Netzwerk haben, wer sind Therapeuten für Schmerzen oder für Körperstatik oder sonst was, haben die auch ein Netzwerk mit, wer sind Therapeuten für genau das.
Hebammen ist ja gerade, also sicherlich regional bedingt, schwierig bis gar nicht zu finden.
Ja, also wer in Darmstadt und Umgebung eine Hebamme sucht, da kann ich wirklich empfehlen, Leonie, ich sage jetzt den Nachnamen nicht, weiß nicht, ob sie es möchte, Leonie Ruf, jetzt ist er mir doch rausgerutscht, Leonie Ruf, die ist eine fantastisch gute Hebamme, die hat ab und zu noch Kapazitäten, ich glaube, das kommt auch darauf an, wie lieb man dort anfragt, aber wenn da Interesse besteht an einer Hebamme im Umkreis von Darmstadt, dann sehr, sehr gerne einfach einmal kurz eine Instagram-Nachricht an uns geschickt und dann stellen wir da gerne den Kontakt her. Kann ich sehr empfehlen. Kenne sie persönlich, ist menschlich super, zuverlässig, fachlich kompetent und hat auch schon 2-3 Paare betreut, die ich kenne, die alle absolut zufrieden waren. Deswegen wirklich eine Herzensempfehlung, wer da Interesse hat. Unbezahlte Werbung, zumindest aktuell noch. Vielleicht kriege ich ja noch den einen oder anderen Euro rausgequetscht. Aber aktuell unbezahlte Werbung, gerne eine Instagram-Nachricht und dann stelle ich da einen Kontakt her.
Sehr schön.
Was willst du denn machen, Wolfgang? Wie, ich meine, bei dir im Training ist ja auch, da kommen dann Frauen und sagen, okay, ich möchte jetzt trainieren. Was wären deine 2-3 Dinge, die du tun würdest?
Also ich denke, der wichtigste Punkt aus meiner Sicht ist, was war dein Vorherzustand? Also Beispiel, wenn du noch nie in deinem Leben Klimmzug gemacht hast, würde ich jetzt nicht einen Monat nach der Entbindung damit starten, supramaximale exzentrische Klimmzüge zu machen, um den zu lernen. Das heißt, der Ausgangszustand oder das Ausgangsfitnesslevel ist ein extrem wichtiger Faktor, der bestimmt, wie schnell du wieder zurückkommst. Was dann auch direkt übergeht in den Punkt, wie lange hast du Sport gemacht? Also es gibt welche, die machen gar keinen Sport während der Schwangerschaft, hören relativ früh auf. Und dann gibt es die, die schon viel vor der Schwangerschaft gemacht haben und auch in der Schwangerschaft relativ lange Sport machen können. Also relativ lange, 6., 7., teilweise 8. Monat. Also da ist dann Bewegungsmuster, die durchführbar sind, sind massiv eingeschränkt. Also was mit Klimmzug, Kreuzheben, Kniebeugen läuft nicht mehr. Punkt ist, je mehr du vorher gemacht hast, je fitter du vorher machst, desto früher und einfacher kannst du wieder einsteigen. Der zweite Punkt ist, was machen, aber im Zweifel immer defensiv. Gerade bei passiven Strukturen, wir beide hatten das ja schon zu dem Thema Laufen mehrfach. Wenn du an deine subjektiven Grenzen gehst, sind die Grenzen meistens weiter oder kommen später als die der passiven Strukturen. Beispiel beim Laufen ist es eben so, dass kardiovaskulär zu Beginn wenig oder selten limitierend ist, sondern es mehr die passiven Strukturen sind, die limitierend sind und die dann eben, wenn du an ein kardiovaskuläres Limit gehst, das Risiko für Verletzungen deutlich höher ist. Und das gleiche Spiel gilt auch, oder der gleiche Ansatz gilt auch für nach der Schwangerschaft. Bewege dich, circa maximale oder maximale Belastungen sind nicht so früh möglich, wie man denkt. Und der dritte Punkt wäre eben der gleiche, den du gemacht hast. Schau, dass du jemanden findest. Was ich verstehe das, dass es manchmal nicht so einfach ist, also auch bei Hebammen, da ist am besten, in manchen Regionen musst du eine Hebamme suchen, 12 Monate vor Geburt. Also quasi, wenn du planst, dann solltest du eigentlich schon so halb eine Hebamme in Hand haben.
Vielleicht solltest du auch den finalen goldenen Koitus mit ihr ja schon mal
koordinieren.
Abstimmen. Ja, genau. Also.
Ja, aber es ist. Aber
das soll wohl auch mit so Kita-Plätzen oder so. Ich bin ja jetzt noch kein Papa, aber das soll wohl auch da total krank sein, oder?
Je nachdem, wo du bist, ist es, du musst da teilweise, wenn du privat möchtest, ist es ein bisschen einfacher, als wenn du staatlich möchtest, aber du musst da quasi schon, Kind ist noch im Bauch, musst du dich schon drum kümmern. Und dann gibt es auch keine Garantie, dass du irgendwas bekommst, sondern dann musst du halt irgendwie, also ich habe jetzt lustigerweise Freunde, die haben quasi sich bei 3 beworben und überall musst du quasi eine Bewerbung abzugeben, musst eine Gebühr bezahlen und dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit was wird, haben sie quasi bei 3 die Bewerbung abgegeben mit der Hoffnung, dass es bei einem dann tatsächlich was wird, was aus meiner Sicht, ich verstehe natürlich den Markt, dass zum einen, wenn du so eine Kita bist, du willst nicht eine Warteliste haben, wo dann am Ende vom Tag die ersten 4 schon wieder weggezogen sind und abspringen. Das heißt, dass du dann eine entsprechend hohe Gebühr nimmst, um eine gewisse Sicherheit zu haben. Wenn es ein Angebot und die Nachfrage.
Ich habe auch Freunde, die haben sich beworben in Darmstadt auf eine Kita. Das ist wohl so eine super gehypte Kita, wo alle hinwollen und haben sich da beworben. Und haben sich beworben, da war der Kleine schon auf der Welt. Mhm. Und dann haben sie sich beworben und, wie kann ich es formulieren? Also, er ist ein Profisportler, aber jetzt kein Fußballprofi oder so, aber so in seinem Bereich ist er schon sehr bekannt, okay. Und dann haben die sich da beworben und dann wurden die da angerufen und dann hat die angerufen und gesagt, wir haben wirklich unglaubliche Nachrichten für sie. Wir nehmen sie und ihr Kind an. Und dann haben sie, ja super, alles klar, danke, cool, dann tschüss. Und die haben wohl gemeint, das wäre so, das ist so, wenn die da anrufen, das ist wie wenn du, weiß ich nicht, in Porsche GT3 Turbo bestellt hast oder GT3S und dann rufen sie dann so, sie kriegen einen und das ist dann so, alle rasten aus und die so, ja, alles klar, cool, danke. Und da wurden die nochmal darauf angesprochen, dass man mit der Reaktion, dass die Reaktion, man hätte sich da mehr Freude und Wertschätzung gewünscht. Ja. Also war schon krass, scheint wohl echt krass zu sein.
Als wir Mega, im Kindergarten die Besichtigung hatten, nach einer halben Stunde Besichtigung hatte ich das Gefühl, dass es hier gerade mehr ein Bewerbungsgespräch ist, wo sich die beiden Eltern um einen Platz der Kinder bewerben, als dass es tatsächlich eine Besichtigung ist oder andersrum, dass der Kindergarten sich bemüht um uns.
Ja, also definitiv, glaube ich sofort. Ja. Glaube ich sofort.
Was nichts Schlechtes ist. Ich verstehe natürlich auch, dass der Kindergarten, ich kann mir da gut vorstellen, dass es gewisse Szenarien gibt, die man nicht wirklich braucht oder die nicht wirklich konstruktiv sind.
Ja. Wolle, sollen wir noch eine Frage raushören? Mal so richtig wie heißt es, fachlich. Also, lieber Thomas, wirklich nur lieber Thomas, eine wahrscheinlich sehr banale Frage und dennoch würde mich deine Meinung interessieren. Welche Vorteile bringen eine globale Untersuchung vor einer spezifischen Untersuchung? Beziehungsweise findest du es essentiell, dass Physios eine globale Untersuchung vornehmen, bevor sie das Schmerzgebiet spezifisch untersuchen? Ich würde mich über eine Rückmeldung freuen. Liebe Grüße und einen tollen Start ins Wochenende, Ilka. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr seht, es lohnt sich also, uns gerne Nachrichten zu schreiben. Meine Liste ist zwar voll, aber gute Fragen, die kommen immer auf die Liste. Genau, also vielleicht an der Stelle vielen, vielen Dank, liebe Ilka. Und die Frage war, warum ein globales Screening vor einem spezifischen und ist es überhaupt nötig? Und ich würde sagen, ja, es ist definitiv nötig. Wir machen das auch in Advanced-Seminaren, lernen wir ein ganz kurzes Screening, sind 10 bis 12 Tests, mit denen du den Körper erstmal grundsätzlich untersuchst und schaust, wo habe ich denn überhaupt Probleme. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, mir tut der Ellenbogen weh, dann brauchst du wahrscheinlich kein großes Screening mehr, dann reicht es, wenn du dir Handgelenk, Daumen, Grundgelenk, Ellenbogen, Schulter und Halswirbelsäule anschaust. Da brauchst du jetzt kein riesiges Screening. Aber wenn du Rückenschmerzen hast, wenn du Probleme im Bereich von den Rippen hast, wenn du in der Halswirbelsäule Probleme hast, Kiefer, wenn du Knieschmerzen, Probleme mit den Füßen, mit der Wade, sonst was, das ist alles funktionell sehr, sehr eng miteinander verbunden. Und da ist es wichtig, dass man, auch wenn du jetzt Knieschmerzen hast, dass ich zumindest mal schaue, okay, du hast Knieschmerzen, meistens ist das Knie das Opfer zwischen dem, was im Sprunggelenk und in der Hüfte passiert oder im Becken. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir uns auf jeden Fall einmal ganz kurz Fuß, Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Lendenwirbelsäule anschauen und dann aber auch weiterlaufend gucken, sind große Kompensationen eingetreten, die bis nach oben in die Halswirbelsäule oder in den Schultergürtel gehen. Denn wenn ich jetzt nur das Knie behandle oder nur das Becken behandle und der Körper hat nach oben hin kompensiert, um zum Beispiel das Brustbein oder die Augenlinie horizontal bzw. vertikal im Raum auszurichten. Ich hoffe, man kommt noch mal hinterher. Also wenn Kompensationen auf dieses Problem entstanden sind und wir nur das Problem beheben, ohne die Kompensation, dann wird der Körper sehr häufig auch wieder in das Problemmuster zurückfallen und entsprechend vielleicht auch wieder das Problem überlasten, weil er gar nicht so schnell diese ganzen Kompensationen gehandelt bekommt. Und deswegen ist es sinnvoll zu schauen, kann man das, also wo muss ich überall hin? Okay, Knie hat er Schmerzen, ist klar. Dann weiß ich schon, okay, ich schaue mir 2, 3 Dinge am Fuß und am Sprunggelenk an, dann weiß ich, muss ich mir den Fuß oder Sprunggelenk spezifischer anschauen? Ja, nein? Okay, Becken, ist das Becken gerade? Funktioniert das Becken? Hat die Muskelspannung? Ist die völlig normotonisiert? Dann brauche ich mir das nicht anschauen. Alles klar, danke, Haken dran. Und dann gucke ich mir noch 3, 4, 5 Sachen nach oben an. Und wenn da auch alles okay ist, dann weiß ich, okay, ich brauche mir jetzt heute und den nächsten Termin eigentlich nur Fuß, Sprunggelenk, Knie anschauen. Das reicht dann. Genau, aber wie gesagt, es ist schon wichtig, einen grundlegenden Überblick zu bekommen. Weil ansonsten behandelst du nur unten und wunderst dich, warum das Problem immer wieder kommt. Genau, ich hoffe, dass das die Frage geklärt hat. Also ja, ein Physio, der auf Schmerzprobleme ausgerichtet ist, der sollte das machen. Aber auch wenn du eine Kreuzbandrehe hast, sehr, sehr, sehr wichtig, wenn du eine Kreuzbandrehe hast, dann hast du meistens auch zum Beispiel, hat sich das Becken im Trauma oder auch im Verlauf der Schutz- oder Schonhaltung entsprechend angepasst. Und dann kann es sein, dass wenn das Becken nicht richtig steht, dass du dann das Fundament für die Wirbelsäule nicht 100% gut ist, dass die axiale Druckbelastung nicht optimal ist und dass du dann im weiteren Verlauf Probleme mit Rücken, mit Bandscheibe oder ja mit der aufsteigenden Wirbelsäulenstatik bekommst. Deswegen nicht nur bei Schmerzproblemen, sondern auch bei vorangegangenen Traumen ist es wichtig, dass sich der Therapeut einmal von unten bis oben alles anschaut. Also, wie gesagt, eine richtig gute Kreuzbandreha, würde ich sagen, mach die irgendwo, wo Leute spezialisiert sind. Aber wenn die dich nicht von unten bis oben komplett durchschauen, dann musst du unbedingt einmal kommen, dass man das sich anschaut. Da reicht meistens 1 oder 2 Termine. Wenn du dann wieder große sportliche Leistungen bringen möchtest oder einfach, ja, perspektivisch langfristig schmerzfrei sein möchtest.
Das Gleiche gilt auch für den Trainer.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Also, ich bin ebenfalls jemand, der grundsätzlich, also im Regelfall habe ich eine Batterie von 4 Tests, 2 davon sind gegeben. Diese 2 sind globale Tests, denn die globalen Tests geben mir auch Rückschlüsse, auf welche spezifischen Tests ich mache. Also manchmal, also ein einfaches Beispiel, wenn du ein instabiles Knie hast, primär aufgrund von einem schwachen Vastus medialis, welcher entscheidend ist, das Knie zentriert zu halten und somit den Valgus verhindert und dann einfach nur Vastus medialis trainierst. Kann es gut sein, dass der Fortschritt sehr gut ist, kann aber auch sein, dass du nicht wirklich Fortschritt hinbekommst, das heißt, der Muskel wird nicht wirklich stärker. Warum wird er nicht wirklich stärker? Da können dann verschiedene Szenarien rauskommen, wie zum Beispiel eingeschränkte Sprunggelenksmobilität, die grundsätzlich die Fähigkeit, den Vastus medialis zu rekrutieren einschränkt, denn du hast hier eine Rekrutierung entweder in der Endstreckung oder in der Endbeugung. Jeweils das Knie muss vor die Zehen, Sprunggelenksmobilität ist eingeschränkt, Knie vor die Zehen ist damit eingeschränkt. Oder natürlich auch die Beckenposition, dass die so optimal steht, was automatisch deine Fähigkeit, den Vastus medialis zur Rekrutierung einschränken kann. Das heißt im Endeffekt, der Satz, den du gesagt hast, den fand ich sehr schön, dass das, was im Knie passiert, meistens von oben oder von unten kommt. Genauso ist auch trainingstechnisch für eine optimale Ansteuerung und damit für das optimale Training und die Stärkung des Vastus medialis, wenn wir jetzt einfach nur ein Beispiel an dem nehmen, ist es notwendig, sich nicht nur anzuschauen, mein Knie ist instabil, mein Vastus medialis ist zu schwach, also trainieren wir einfach nur Vastus medialis. Das kann funktionieren, aber je nachdem, was da drüber oder drunter passiert, kann das auch nicht ausreichen oder zumindest in den meisten Fällen wird es das definitiv einschränken. Das heißt, ich bin ebenfalls ein großer Freund von zuerst globalen Tests, um dann zu sehen, okay, was ist direkt los, aber auch ist, was ist peripher los.
Ja, also 100% sehe ich ganz genauso. Mega, Wolfgang, haben wir doch schon wieder hier richtig was reingebracht. Wolfgang, ich habe ein Gefühl. Und zwar habe ich das Gefühl, dass es schon wieder kein Hamza-Frag gibt. Und deswegen bin ich schon die ganze Zeit auf 180. Und jetzt sag mir, ob ich recht habe oder falsch liege.
Ich mache mal meine Liste auf.
Er macht, ganz kurz Freunde und Freundinnen, er macht bei 21 Minuten, macht er mal die Liste auf. Was ist denn das für eine Vorbereitung, Wolfgang? Dann lass mich aber wenigstens, wenn ich dich schon beleidige, dann möchte ich auch alle unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer beleidigen. Und zwar, ich hatte am Wochenende Seminar. So, kurze Geschichte. Da war ein alter Basketballfreund von mir, Dr. Bela Brag, der ist mittlerweile Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und der war bei dem Seminar dabei, hat sich das angeguckt, fand das alles super und fand das alles klasse. Dann waren wir in der Mittagspause essen und dann hat er gesagt, ey, das ist ja Wahnsinn, die kennen dich ja alle aus dem Podcast. Und ich so, ja, klar, Podcast hier und da hört der eine oder andere. Und dann hat er gemeint, nee, den hören echt mega viele. Und ich so, haben wir so ein bisschen drüber geredet und dann meine ich so, ich würde schätzen, 50% der Teilnehmer hören den Podcast. Dann habe ich danach gefragt und habe gesagt, sag mal, wie viele hören hier den Podcast? Da gingen wirklich, ich glaube, bis auf 3 Hände alle hoch. Erstmal mega, vielen, vielen Dank, ihr seid die Besten, ihr seid der Grund, warum ich montags morgens aufstehe und Wolfgang. Und dann habe ich aber gefragt, sag mal, wie viele Leute haben jetzt schon 5 Sterne gegeben und jetzt, pass auf, gingen nur 5 oder 6 Hände hoch. Und da muss ich sagen, pfui, 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 pfui und schämt euch. Ey, ihr Sternegeier, ey, ihr hört euch jeden Montag, zieht ihr euch hier diesen Podcast rein, jetzt zieht ihr euch hier rein. Vielleicht schmunzelt ihr auch gerade, vielleicht seid ihr auch beschämt, weil ihr euch ertappt fühlt. Egal, welche Emotionen wir gerade in euch auslösen. Schämt euch, ihr Sternegeier, pfui Teufel, mit euch wollen wir gar nichts zu tun haben. Jetzt bitte mal das Handy rausgeholt, mal die Spotify-App geöffnet, mal Therapie und Training Talk gesucht und mal kostenlos, Freunde, das kostet nichts. 5 Sterne für diesen qualitativ hochwertigen, kostenlosen Content dagelassen. Warum das gut ist, wissen wir auch nicht, aber das soll wohl gut sein und deswegen wollen wir gerne 5 Sterne von euch. Und dann sind die Wogen auch geglättet, wir sind da auch nicht nachtragend. Wolfgang, bist du ein nachtragender Typ?
Nee.
Also, die Wogen sind geglättet, auch der Wolfgang ist euch nicht mehr base, aber bitte jetzt einmal die 5 Sterne gemacht. Vielen, vielen Dank und genau, ja. Wolltest du die auch noch mal ankacken oder schließt du dich dem Ganzen einfach an, Wolfgang?
Ich schließe mich dem an.
Sehr gut. Ich glaube, 1300 Sterne haben wir. 1500 muss das Ziel für Ende des Jahres sein, Freunde.
Sonst hören wir auf mit dem Podcast.
Sonst hören wir auf. Ey, wir hören auf, wirklich. Wir geben 0 Fucks. Ja. Oder wir nehmen den auf, aber dann machen wir noch OnlyFans, Wolfgang. Dann machen wir noch OnlyFans mit Oberkörper frei.
Sehr schön.
Ey, guck mal, wenn wir da 20 Euro nehmen, ne? Ja. Und dann haben wir da 10 Leute, dann haben wir 200 Euro, Wolfgang. Wenn wir 20 Leute haben, haben wir 400 Euro. Dann haben wir 400 Euro mehr, als wir jetzt im Monat damit machen.
Siehst du?
Ja.
Siehst du? So.
Ey, Wolfgang, ganz ehrlich, scheiß auf, bis zum Ende des Jahres, lass direkt OnlyFans machen, ehrlich.
Ja.
Komm. Ey, ich kann den Worten nicht sagen, wie wenig mich das bockt, mich hier oberkörperfrei vor die Kamera zu setzen für die 20 Leute. Ob ich jetzt im Schwimmbad bin oder...
Für 400 Euro, weißt du? Für 400 Euro.
Ja, aber Wolfgang, im Schwimmbad sitze ich da ohne. Und wenn sich das irgendwelche Leute dann reinziehen wollen, sollen sie es machen. Sollen mir nur nicht schreiben. Ja.
Ja. Okay.
Übrigens auch wer... Nee, egal, jetzt wäre es zu ausgeartet. Bitteschön, was wolltest du sagen?
Ja, die haben es erfragt, wollte ich bringen.
Ah, hast du eine? Ja, Fantastico.
Klar. Ja klar, ich muss ja die Liste durchschauen. Und jetzt habe ich eine gefunden, sogar eine sehr schöne. Hamza fragt, Thomas, warum ist es häufig so, dass männliche Mücken nicht summen, weibliche Mücken jedoch summen?
Das ist relativ einfach. Das hat mit dem limbischen System im Gehirn, der Hirn, also im Bereich der Hirnanhangdrüsen und dem limbischen System der weiblichen Mücken zu tun. Und zwar soll das ein Stimulus sein für den Fortpflanzungstrieb der männlichen Mücke. Und dazu kommt, dass die männliche Mücke als Jäger und Sammler ausgebildet ist, um zu jagen. Und deswegen würde sie, versucht sie halt möglichst leise zu sein, wie so ein Ninja, eine Ninja-Mücke, um dann quasi sich möglichst leise an das Opfer heranzuschleichen. Wolfgang?
Nein.
Dann muss ich sehr starke Zweifel an eurem Research hegen.
Es ist viel einfacher. Vielleicht eine Zwischenfrage. Warum?
Ach, wegen den ganzen Tiffany- und Cartier-Ketten, die die weiblichen Mücken anhaben.
Exakt. Warum summen bestimmte Mücken oder auch Bienen?
Boah, das ist eine gute Frage. Kann ich dir gar nicht sagen.
Zwischenfrage.
Das ist die Zwischenfrage zur Zwischenfrage,
haben,
oder?
Haben Insekten ein limbisches System?
Absolut. Wir haben regelmäßig Insekten bei uns, die auch Beckenthemen haben, Statikprobleme. Ja. Zum Beispiel Raupen haben Riesenprobleme mit Nackendrücken. Ganz kurze Arme.
Alles gut.
Riesennacke, ganz kurze Arme.
Ist gut für Bankdrücken.
Ja, ja, da werden auch Rekorde aufgestellt, hast du nicht gesehen. Okay, Raupen sind brutal sauer, weil man immer sagt, Ameisen sind so stark, aber die sagen, beim Bankdrücken, da zerstören sie alles. So, nee, warum summen die denn?
Summen kommt daher, dass je nach Mücke wir einen Flügelschlag von 200 bis 600 Mal pro Sekunde haben.
Okay.
Und es kommt häufig vor, dass männliche Mücken eben nicht summen, weil statistisch die Flügelschlagfrequenz von einem Männchen geringer ist als die von einem Weibchen.
Okay. Das ist ganz lustig, weil ich war doch auf Mallorca vor 2 Wochen hier bei Marcel, Ola, 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 und konnte eine Nacht nicht schlafen, weil die ganze Zeit eine Mücke an mein Ohr geflogen ist und hat, kennst du das immer, dieses Bzzz, ich bin die gesamte Nacht davon wach geworden und hatte am nächsten Tag 6 Stiche. Witzig, dann war das eine weibliche Mücke.
Weibliche Mücken sind auch grundsätzlich die mehr auf der Suche sind nach Blutmahlzeiten, weil das wichtiger ist für die Eiablage.
Ah ja, okay.
Kennst du einen Podcast, in dem so viel Insektenwissen Insektenwissen gedroppt wird wie bei uns im Training- und Therapie-Podcast?
Aber so viel Insekten-Halbwissen. Wolfgang, kennst du einen Podcast, in dem so viel therapeutisches Trainings-Halbwissen?
Ich bin zertifizierter Insektologe.
Wird, ja. Schwäbischer. Mein Name ist Dietmar Diederle, ich bin schwäbischer Insektologe.
Dr. Inz Wolfgang Unzelt. Das Inz steht für Insektologie.
Und auch ein bisschen Inzest. Ja. Inzestforscher. An der Stelle muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, liebe Lisa, vielen, vielen Dank. Und zwar die liebe Lisa hat mir geschrieben, hallo Thomas, ich bin gerade dabei, eure neue Folge mit Wolfgang anzuhören. Die Frage, wer ein Pillendreher sei, bei welcher dir die Antwort auf der Zunge lag, hätte auch ein Parkinson-Patient sein können. Teilweise bewegen Patienten bedingt durch den Tremor ihren Daumen und Zeigefinger so, dass man vom Pillendreher spricht. Vermutlich lag es dir deshalb auf der Zunge. Und da muss ich sagen, vielen Dank, Lisa. Wirklich ist es exakt so. Ich hätte es jetzt so nicht mehr erklären können, aber der Begriff Pillendreher, den habe ich so oft gehört. Und du weißt ja noch, ich habe noch gesagt, ey, weiß ich, fuck. Die Antwort sagt mir auf jeden Fall gleich was. Dann hast du die Antwort gesagt, das hat mir überhaupt nichts gesagt. Und ich habe es abgehakt, aber die Lisa, absolute Ehrenfrau, und ich würde meine Hand ins Feuer legen, dass Lisa 5 Sterne gegeben hat. Lisa, wenn nicht, dann bitte jetzt ganz schnell 5 Sterne geben und mir nochmal einen Screenshot schicken. Genau, deswegen hat mir Pillendreher was gesagt. Also vielen Dank dafür.
Sehr schön, wieder was gelernt.
Ja. Tommy. Ich will gerade. Sollen wir noch, müssen wir los, oder?
Komm, hau noch eine raus.
Okay, ganz schnell. Die geht auch relativ schnell. Und zwar hat mir jemand geschrieben, hallo lieber Thomas, danke für den tollen Content, den du, Wolfgang, mal ablieferst. Ich bin ein Fan von deinem Podcast und habe natürlich schon 5 Sterne dagelassen. Mega, Sonja. Sonja, richtige Ehrenfrau. Einmal zwei Fragen, die ihr ja vielleicht mal im Podcast besprechen könntet. Eins, macht man seinen Kunden darauf aufmerksam, dass man im Training zu viel von seinem Hintern sieht, also wenn er eine zu kurze Hose hat? Also ich glaube, sie spricht von einem sogenannten Maurer-Dekolleté. Und wenn ja, wie?
Also ich habe jetzt so an Short Shorts gedacht. Okay.
Ah, warte mal, darauf aufmerksam, dass man im Training zu viel von seinem Hintern sieht. Ach so. Ah, okay. Okay, du meinst von unten. Du meinst so die Po-Falte, oder was?
Das wäre jetzt mein erster Gedanke gewesen. Dann haben wir beide das Gleiche gehört, aber aus einer anderen Richtung verstanden.
Ja, meine Gedanke war so Maurer-Dekolleté, wenn die Hose zu weit runterrutscht. Und das Zweite ist, die zweite Frage machen wir danach. Wolfgang, würdest du den Trainierenden darauf aufmerksam machen, ja oder nein?
Warum sollte ich?
Ja, okay. Ist eine Antwort.
Ja.
Ich glaube, ich würde es machen. Ich würde mal so, hier, pass auf, guck mal, zieh mal die Hose ein bisschen hoch, oder würde ich wahrscheinlich schon machen. Gut, bei uns auf der Fläche sind auch manchmal noch ein, zwei andere Leute. Man trainiert, man hat da zwar auf jeden Fall genug Platz, aber manchmal, ich würde es, glaube ich, machen. Und ich habe diese Frage noch aufgenommen, weil ich da eine wunderbare Brücke schlagen kann, und zwar zu folgendem Thema. Ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man Frauen, also in meinem Fall Frauen, sehr gut abdeckt in der Therapie. Das bedeutet, wenn eine Frau dort liegt und vor allem, wenn es warm ist und die haben vielleicht irgendwie nur ein T-Shirt oder einen Top an und ich behandle zum Beispiel die Halswirbelsäule und sitze kopfwärts und könnte dann eventuell unter dem Top durchgucken oder könnte quasi ins Dekolleté so ein bisschen reinschauen, dann finde ich das sehr unangenehm für mich und für die Patientin und dann versuche ich es immer abzudecken. Also entweder lege ich ein T-Shirt drüber oder ich lege ein dünnes Handtuch drüber. Außer diese Patientin sagt dann so, ey, mir ist so warm, lass. Oder sie ist irgendwie Sportlerin und kennt es nicht anders. Aber ich würde immer versuchen, als allererstes die Patientin zuzudecken. Ich würde auch immer versuchen, Patienten nur so wenig auszuziehen wie nötig. Natürlich, wenn ich jetzt was Muskuläres habe und ich muss irgendwo dran, dann ziehen wir es aus. Aber dann versuche ich es auch bestmöglich zu covern und abzudecken. Das ist was, jetzt sagen die meisten, ja, das ist doch eine Selbstverständlichkeit, aber man sieht es immer wieder anders. Und deswegen achtet darauf und versucht wirklich so einen Raum zu schaffen, wo sich der Patient oder die Patientin extrem wohlfühlt und wo sie keine Angst haben muss, dass sie irgendwie ausgeliefert ist. Ich weiß nicht, ob ich in dem Zusammenhang mal die Geschichte von einer Freundin von mir erzählt habe, Wolfgang. Hatte ich das erzählt? Wenn ja, darfst du mich gerne unterbrechen. Die kam mal zu mir und hat gesagt, ich mache jetzt mal einen Namen von der Redaktion geändert, nennen wir sie Bibi und Tina, okay? Bibi ist eine Freundin von mir und die kam zu mir und hat gesagt, du, sag mal, Thomas, die Tina kam zu mir und hat gesagt, sag mal, ist es nicht komisch, Bibi, dass der Thomas dich behandelt oder dein Therapeut ist? Und dann meinte sie so, nee, wieso? Also, sie sagt, nee, ihr seid ja befreundet. Und dann sagt sie so, ja und, aber also der behandelt mich, das hilft mir, alles gut, also warum soll das komisch sein? Dann sagt sie, naja, du musst dich ja komplett ausziehen bei dem. Und dann sagt sie so, hä, wieso, nee, also ich bin da nie wirklich ausgezogen. Und dann sagt sie, echt nicht? Also ich war jetzt zweimal beim Osteopathen und musste mich da komplett nackt ausziehen.
Die Geschichte habe ich noch nicht gehört.
Hast du nicht gehört?
Nee.
Und dann sagt Bibi zu mir, sag mal, Thomas, das ist doch nicht normal, dass man sich komplett nackt ausziehen muss, oder? Und ich so, nein, das ist nicht normal. Und diese Geschichte ist jetzt ungefähr 2 Jahre alt. Ja, wir lachen drüber, ich finde es lustig, aber es ist auch sehr beängstigend und sehr erschreckend und es kommt häufiger vor, als man denkt. Deswegen, wenn sowas passiert oder... Ja, es hat wirklich eine sehr ernste Komponente. Also wenn ihr irgendwo mal dazu aufgefordert werdet, euch komplett nackt auszuziehen oder... Ich finde auch, ja, es gibt Therapeuten, die sagen so, keine Diagnose durch die Hose. Das ist auch in irgendeiner Form ist das richtig. Aber ich finde, wenn eine Frau eine ganz dünne Sporthose anhat, und hat Rückenschmerzen, dann braucht man die nicht zwangsläufig komplett ausziehen. Wenn man das macht, dann sollte man auf jeden Fall irgendwie dazu aufgefordert werden, dass man zugedeckt wird oder abgedeckt wird oder dass ja in irgendeiner Form, ich sag mal, die unangenehmen Parts gecovert werden. Also da sollte man drauf achten. Alright, zweite Frage und auf die freue ich mich besonders. Wolfgang, Frage Nummer 2 von Ehrensonja, die schon 5 Sterne dagelassen hat. Bei wie viel Kilo einseitiger Belastung fällt die Langhantel aus dem Rack? Also beim Gewicht runter oder drauf stacken, schreibt sie noch dazu. Weißt du, was ich meine?
Hm. Wir haben das mal getestet und ich weiß nicht mehr das Ergebnis auswendig.
Finde ich eine mega, mega, mega gute Frage. Ja. Bei wie viel Kilo fällt es? Sollen wir das mal testen?
Soll ich habe es vor 15 machen? Jahren im ersten Studio, in dem ich gearbeitet habe, kam die gleiche Frage irgendwann mal auf in so einer gelangweilten Schicht. Und dann war der Schlüssel, dass das Thekenpersonal und ich am Rack standen und einseitig eine Langhantel.
Du meinst am Rack?
Am Rack standen und eine Person der Sicherheitsmann war und ich die Langhantel beladen habe und gewartet habe, bis wann das andere Ende hochkommt.
Ich meine, es ist abhängig davon, was du für Scheiben hast. Ne? Hast du jetzt so diese klassischen gusseisernen Gewichtsscheiben, die halt sehr, sehr schmal sind, oder hast du halt eher diese Bumperplates, die breit sind? Je weiter bist du ja quasi vom Auflagepunkt entfernt und desto größer wird der Hebel. Aber ich finde die Frage echt spannend. Ich habe gedacht, vielleicht kannst du es beantworten. Wenn nicht, dann machen wir da vielleicht mal ein Video zu.
Können wir machen. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Es war aber relativ viel.
Ey, früher, erinnerst du dich noch?
Drei, vier Scheiben.
Ja, beim drei, vier Scheiben, Wolfgang, das ist die unspezifischste Antwort, die ich jemals in unserer
Freundschaft gehört habe.
Ja, aber Wolfgang, woher soll ich das denn wissen? Es gibt 25, es gibt 50 Kilo, es gibt 5 Kilo. Nee, Wolfgang. Du lässt nach, Wolfgang. Gut, es ist eh noch bis Ende des Jahres, bis der Podcast hier durch ist.
Ich setze einfach eine gewisse Grundkompetenz voraus.
Aber was denn für eine Grund? Warum denn 20? Warum denn nicht 25? Ja, jetzt kommst du.
Weil die 20er-Scheibe die Standardscheibe ist. 45 Pfund, 20 Kilo.
Warum ist denn die 20er-Scheibe die Standardscheibe, Wolfgang?
Weil das die am häufigsten verwendete Scheibe im Gym ist.
Wo ist die Studie, die das sagt, Wolfgang?
Sehr schön, ja. sehr schön.
So.
Jetzt hast du mich.
Hölle.
Jetzt hast
Grüße
du mich,
aus der Hölle, du Arschloch. ja, also vielleicht machen wir da mal ein Video zu. Finde ich nämlich wirklich, fand ich eine ganz süße, lustige, spannende Frage und habe gedacht, ey, finde ich ehrlich echt interessant, kann ich gar nicht beantworten. Deswegen vielen, vielen Dank für diese Frage, Sonja. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß es nicht mehr. Doch. Kennst du noch, Wolfgang, früher diese Hantelbänke, wo die Ablagefläche in der Mitte war und du hast rechts und links von der Ablagefläche gegriffen?
Ja.
Das war ja eine völlige Fehlkonstruktion, weil da ist dir nämlich regelmäßig die Stange abgerauscht, wenn du da ein bisschen Gewicht draufgelegt hast. Und dann hattest du immer noch so Safety-Pins, die du dann da so reinstecken musstest. Das kenne ich noch. Also so habe ich früher angefangen zu trainieren. Sieht man heute gar nicht mehr, ergibt auch gar keinen Sinn, aber es war früher so ein Common Thing, dass du dir irgendwie diese Dinge da gekauft hast, diese Ablagebänke.
Ja.
Wolfgang, jetzt gräm dich nicht wegen den 20ern, komm.
Nein, mach ich gar nicht. Ich überlege, ich weiß sogar noch, mit was wir damals beladen hatten. Es waren gelbe Scheiben, das war das, was damals im Studio gab. Und es war ein sonniger Nachmittag, daran kann ich mich auch noch erinnern. Und es war ein Experiment, das mich tatsächlich wahnsinnig begeistert hat. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Es ist auch tatsächlich, in über 10 Jahren hat mich das niemand gefragt.
Ja. Ich dreh's mal ab und dann poste ich's.
Ja,
dann
können wir uns angucken. Mach das. Ich bin echt gespannt.
Alright. Wolle, was eine dynamische Folge. Um 10.44 Uhr am Montag hören wir auf, denn ich habe heute noch etliche Termine. Es hat mich aber trotzdem sehr gefreut. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, 5 Sterne jetzt sofort kommt. Vollgas und Attacke, wie Marcel sagen würde. Und ich freue mich, Wolfgang, wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns sogar wirklich nächste Woche.
Nächste Woche sehen wir uns persönlich.
Persönlich? Ey, Wolfgang, und weißt du, was ich dann mache? Dann gehe ich als allererstes an dein Handy und das deiner Frau und gucke, ob ihr 5 Sterne für unseren Podcast hinterlassen habt.
Das ist eine gute
Frage. Hast du nicht, ne?
Ey. Eine gute Frage. Eigentlich müsste ich. Warte.
Nee. Jetzt gehst du gleich mal nach Hause und dann sagst du, ist der Name deiner Frau bekannt? Kann man den erwähnen?
Ich glaube nicht.
Okay, dann gehst du nach Hause und sagst du,
sie beantwortet relativ viele E-Mails.
Dann gehst du nach Hause und sagst du, so, wir zwei müssen reden.
Bewertung ist schon drin, habe ich gecheckt.
Okay. Ja, ja.
Ich habe 4 Sterne, ich habe 4 Sterne gegeben. Ich wollte nicht zu sehr loben, weißt du?
Ja. Ganz kurz, wir waren im Urlaub und dann, egal. Wir waren im Urlaub, da war ein Restaurant, wir haben nach Restaurants gesucht, haben eins gefunden, Viele gute Bewertungen haben dann irgendwie noch nachgelesen. Da war ein Typ, der hat geschrieben, super Restaurant, fantastisches Preis-Leistungs-Verhältnis, Ambiente und Service, erste Klasse, 4 von 5 Sternen. Dann sind wir bei dem auf die Seite gegangen, auf die Google-Rezensionsseite, und der hat immer geschrieben, auch bei sich daheim so, toller Italiener für Business Lunch, Essen kommt schnell, für jede Mittagspause geeignet, sehr lecker und absolut zu empfehlen. 4 von 5 Sternen. Seitdem ist es so unser Running Gag, 4 von 5 Sterne.
Ja, weißt du, man muss ja auch ein bisschen noch so, weißt du, man darf ja nicht zu.
Ja. Hast du recht. Wolfgang, geh mal nach Hause, klär das mal mit deiner Frau, ob die 5 Sterne hinterlassen hat, und wenn nicht, dann ist ja aber hoffentlich der Deivel los heute Abend bei euch.
Es gibt nur ein Spotify-Konto.
Das nimmt jetzt die Dynamik.
Das war jetzt die Antiklimax.
Ja, ist ja. Wolfgang, vielen Dank für alles und ich wünsche dir eine gute Woche.
Bis Wunderbar. Nächste Woche. Ciao, gute Woche.